Go.
Hello, this is the spectacular Mr. Charles Crowley. I'm here at WXW 16 Karat Gold Weekend, and you are here for Catch Club.
Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe des Independent Circuit. Wir sprechen heute über West Coast Pros Ill-Mannered vom vergangenen Wochenende aus dem wunderschönen United Irish Cultural Center in San Francisco, California. Ich bin der gute Drew und ich habe heute nur einen Kollegen bei mir. Meine anderen beiden Kollegen sind allerdings nicht da. Wir haben unseren gern gesehenen Semi-Regular-Gast bei uns. Das ist Sebastian.
Ja, vielen Dank für die Einladung, du, und ich freue mich, heute wieder hier zu sein und mit dir über West Coast zu sprechen.
Ja, ich freue mich auch sehr drüber. Ja, West Coast stand ja, wie gesagt, wieder an von letzter Woche Samstag. Wurde wieder live übertragen auf YouTube. Dort könnt ihr die Show dann auch im Nachhinein noch sehen. Ich weiß gar nicht, laufen die zusätzlich noch auf IWTV oder sind die da raus?
Ich glaube, sie sind noch drauf, aber das kommt dann später. Also bei den letzten Shows war es, glaube ich, so, dass es immer erst die Veröffentlichung auf YouTube war und ja, zu einem späteren Zeitpunkt kam das dann noch auf IWTV.
Du bist ja jemand, der von uns allen am ehesten und am meisten Independent Wrestling guckt. Ja. Von daher auch mal an dich da die Frage, weil es ist zumindest mein Eindruck, aber sag mir da gerne, wenn ich falsch liege oder nicht. Es macht für mich den Eindruck, dass immer mehr Companies weggehen von diesem IWTV-Modell. Und ihre eigenen Streams machen, sei es über YouTube oder dann sogar zu Fight Plus gewechselt sind oder halt was Eigenes machen?
Ja und nein. Also, diese ganz eigenen Sachen im Sinne von, wir haben eigene Streaming-Dienste, die haben sich nach dem Ende von Pivot Share letztes Jahr komplett zerschlagen. Dadurch sind auch einige zu IWTV zurückgekehrt, wie zum Beispiel New South. Ja. Es gibt aber auch welche, da hast du recht, die entweder wie West Coast jetzt angefangen haben, YouTube selber zu nutzen, oder auch schon mal bei YouTube. Es gibt inzwischen auch so Hybridmodelle, also Promotions, die schon mal bei YouTube Sachen hochladen, aber dann trotzdem auch bei IWTV sind. Ich weiß zum Beispiel, Wettinnen hat das so gemacht, die haben, glaube ich, ihre erste Show bei YouTube hochgeladen und sind dann zu IWTV gegangen. Es gibt aber auch welche, die zum Beispiel auch von IWTV zu Fight gewechselt sind. Black Label Pros hat zum Beispiel so ein Beispiel, oder ja, ich glaube zum Beispiel North Wrestling aus Großbritannien, die haben auch den Wechsel gemacht. Also ich würde sagen, das ist so ein Kommen und Gehen und sich verändern. Unterm Strich weiß ich nicht, ob jetzt bei IWTV inzwischen weniger ist als davor, aber es ist durchaus schon mal ein bisschen in Bewegung, das ist richtig.
Ja, also gefühlt ist auch so bei IWTV, das Große ist halt alles aus diesem Beyond und aus dem H2O-Kosmos. Das ist so, glaube ich, das, was am meisten präsent ist.
Das ist ja, ich würde noch eine dritte Promotion nennen und das ist ICW Norholz Bad.
Ja, stimmt.
Das ist auch eine der größeren Promotions und wobei man sagen muss, das läuft ja teilweise in den H2O-Kosmos auch ein bisschen mit über, weil die haben ja auch Shows im H2O-Center und dann hast du noch sowas wie ETU, das ist ja auch quasi aus ICW Notes Bad mit The Struggles mit dem Kommentator da entstanden. Das ist schon eine Promotion, die auch relativ wichtig ist für die Plattform.
Ja, stimmt.
Und ja, dann kannst du auch noch sagen Prestige, wobei Prestige zum Beispiel auch so eine Liga ist, die so ein bisschen so ein Hybridmodell hat, die schon mal auch kleinere Shows auf, oder ich sag jetzt mal nicht ganz so relevante Shows, die auch nicht im Rosen Theater sind oder so, auch schon mal auf YouTube hat, aber die großen Shows oder den Cascadia Cup und die großen Shows dann aus Rosen Theater auf IWTV.
Ist ja auch eine wichtige Show, weil die halt auch viele so super Shows machen mit internationalem Talent und sowas halt. Und da auch, glaube ich, sehr, sehr große und gute Zuschauerzahlen immer haben.
Genau.
Aber gut, wir sprechen über West Coast Pro diesmal. Kommentiert von Sam Lettner und James Kincaid. Schade, diesmal keine Vedder Scott am Kommentar.
Ich muss aber sagen, ich finde, Samuel Turner hat das nicht schlecht gemacht.
Ja, die ist auch nicht schlecht. Die macht ja auch so, ich glaube auch für IWTV-Shows, viele macht die ganzen Interview-Skits und so.
Ja, das Lustige ist ja, Samuel Turner hat angefangen mit Camp Leapfrog.
Stimmt. Sie war ja, glaube ich, sogar auch mal Wrestlerin, ne?
Genau, und sie ist dann mehr so in den Interviewer-Bereich und so gegangen und war auch eine der Köpfe hinter Camp Leapfrog. die maßgebend für das Projekt war. Und von Camp Leapfrog aus ist sie dann immer bekannter geworden und wurde dann auch mehr und mehr für andere Promotions, vor allen Dingen an der Ostküste gebucht, und dass sie halt inzwischen auch bei sowas wie West Coast kommentiert. Das zeigt schon, welche Karriere sie auch seit 2020 gemacht hat. Und das freut mich, weil ich finde sie sehr sympathisch. Ich habe mir auch früher immer, weiß gar nicht, ob sie noch bei YouTube noch gibt. Ich glaube ja, die hat auch so eine Interviewserie gehabt, dann auch mit Wrestlern und so. Ich finde, die macht das schon gut.
Ja, definitiv. Und Mike Bailey war ja auch nicht auf der Karte, deswegen ist dann halt auch Vedder Scott nicht dabei. Weil die da wahrscheinlich eine andere Show kommentiert, wo Mike Bailey an dem Wochenende war.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Aber ja, es ging dann los ein bisschen. Das kann man vielleicht vorwegnehmen. Ein bisschen stand die Show ja auch, da gab es später ja auch ein kurzes Segment zu, ein bisschen in der Ehrung der Crush Girls, die
Genau.
ja ihr 30-jähriges Jubiläum gefeiert haben, weil West Coast hat ja die wahre Forbidden Door eingetreten und hat ja eine Partnerschaft, eine Beziehung mit Marvelous aus Japan. Da waren ja auch Vinny Massaro, Titus Alexander und ich glaube auch Alpha Zoe. Die waren in Japan.
Ich glaube, Sandra Moon war auch schon mal bei
Genau,
Marvelous.
die war auch schon mal bei Marvis und die drei Männer waren jetzt quasi den ganzen Januar, ich glaube sogar im Dezember schon, halt in Japan. Ich schau mal gerade. Ja, sogar seit November sogar.
Ja.
Also von November bis Januar quasi in Japan haben hauptsächlich für Marvelous dann angetreten. Ein bisschen auch für Noah tatsächlich. Da hatte Titus Alexander ja sogar ein Singles-Title-Match um den National-Title.
Das stark.
Ja, haben sich da so ein bisschen dann halt, sind dann da so ein bisschen durchgetourt. Was ich halt total verrückt, weil ich dachte, Marvelous die ganze Zeit, das wäre eine reine Women's Company. Aber die haben auch männliche Wrestler tatsächlich.
Ja,
Und
ich glaube, die sind eher so, die haben den Fokus auf Frauen,
ja,
aber da
genau.
sind nicht nur Frauen, so
Ja.
kann man das, glaube ich, sagen.
Genau. Ist ja auch von Shigusa Nagayo, also dann eine Hälfte der Crush Girls, ist dann ja die Besitzerin und Trainerin in ihrem Dojo. Es ist ja so ein bisschen, ich sag mal, der geistige Nachfolger auch gewesen von Gai, der alten
Ja.
Promotion von ihr. Und ja, das kann man vielleicht vorwegnehmen. Es gab dann halt während der Show so eine kurze Zeremonie quasi, um die Crush Girls zu ehren halt. Die haben Blumen gekriegt, es wurden ihre Accomplishments halt vorgelesen, hat man gesagt, das fand ich auch krass. Die hatten ihr allererstes Match in den USA, halt Mitte der 80er für die WWF im Madison Square Garden. Das ist schon krass irgendwie.
Ja, das ist generell. Es gab ja auch in den 80ern, wenn man die alten WWF-Shows guckt, gab es schon eine Zeit, wo schon japanische Wrestlerinnen dabei waren. Es gab ja auch mal Partnerschaften in der Richtung und so. Und dass das dann
Ja.
teilweise Leute sind, die heute noch aktiv sind und so, das ist schon heftig, wie langwierig dann diese Karrieren sind. Das ist genauso wie wenn du dir irgendwie schon mal eine Show von Diana anguckst und dann siehst du ja Jaguar Yokota, die in den 70ern angefangen hat. Und die Trainerin von Manami Toyota war, und die wrestelt einfach immer noch. Das ist schon Wahnsinn.
Ja, stimmt, das ist da schon echt crazy. Ich denke mir mal so, boah, wenn es das in den 90ern so, also in den 90ern gab es ja so ein bisschen diese Koop WCW New Japan, aber nie so, ich sag mal so im vollen Ausmaße, wie es das zum Beispiel jetzt New Japan AW gibt, so mit gemeinsamen richtigen Shows und sowas, so in der Größe, sage ich jetzt mal.
Ja.
Muss einfach mal daran denken, ich habe vor, irgendwie in den 80ern oder den 90ern, wenn diese großen japanischen Stars einfach. Ich meine, Kenta Kobashi zum Beispiel, der war zweimal, glaube ich, in den USA für vier Ring of Honor Shows oder sowas halt und mehr halt nicht. Wenn die irgendwie diese Leute es halt geschafft hätten, regelmäßig in den USA, also wenn das quasi das Indie-Wrestling so krass wäre, wie das heute wäre, und jetzt diese Leute oder auch die Frauen da, keine Ahnung, wie gesagt, du hast einen Mann namens Toyota angesprochen, die hatte ihr erstes US-Match, ich glaube, in den 2010ern für Chikara.
Ja.
Also wenn es das irgendwie schon früher einfach gegeben hätte, dann hätte diese Leute, ich sag mal, in so Supershows mehr oder weniger regelmäßig gesehen. Das wäre einfach wild.
Ja, da kann man sich glücklich schätzen, dass das heute auch einfach mit den technischen Möglichkeiten, weil damals war das ja auch einfach ganz viel, okay, die Leute haben irgendwen gekannt, haben den dann empfohlen und dann sind die irgendwie nach Japan
Ja.
gegangen. Man konnte ja in dem Sinne da noch nicht wirklich scouten, sondern man musste sich irgendwie auf die Leute verlassen, die man vielleicht kannte oder so. Das ist natürlich heute alles ganz anders, auch einfach. Ich glaube, es wäre damals auch organisatorisch nicht möglich gewesen, solche Cross-Shows irgendwie ins Leben zu rufen. Das ging einfach nicht.
Wahrscheinlich, das ist ja heute teilweise schon schwierig und in den 90ern und 80ern war das Wrestling ja auch noch mehr von Politik gequält. Daran hätte es wahrscheinlich schon gescheitert.
Oh, ist in Japan heute noch so? Grüße an Noah und New Japan, aber...
Ja, ist richtig. Aber ja, ich würde sagen, wir fangen auch mal jetzt an mit der Show. Es ging los mit einem Six-Man-Tag-Team-Match. Das Team Jaya. Brad the Threat, Jaguar Montoya, Jaya Jewel und Lazarus trafen auf das Team Ishmael, Andrew Cass, Christ Nasty, Ishmael Vaughn und JC Xavier. Ja, quasi die Students aus der Academy.
Genau.
Die Trainees. Jaya Jewel haben wir ja schon mal gesehen in seinem Match gegen Kevin Blackwood. Ich glaube, Ende letzten Jahres, das müsste im September oder Oktober, glaube ich, gewesen sein.
Oktober, glaube ich?
Ja, irgendwie sowas um den Dreh. Und Sebastian, erzähl doch mal, was sind deine Gedanken zu diesem Match, zu dem kleinen Match?
Ja, es war eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast. Das war so ein Stück weit so ein Student-Showcase, ne? Es war ein Match, was auch hätte ein Pre-Show-Match oder so sein können, finde ich. Wo man halt den Leuten, die jetzt sich langsam entwickeln, mal eine Plattform gibt. Es war nichts, was groß im Kopf war. Ich fand es aber auch absolut nicht schlecht. Ich fand es absolut okay, war dynamische Action. Man hat gemerkt, dass nicht immer alles hundertprozentig geklappt hat, was ich aber auch bei Wrestlern, die noch so am Anfang ihrer Karriere sind, auch nicht zwingend erwarte. Deswegen, und man hat es auch nicht übermäßig lang gemacht. Also in den knapp 10 Minuten war das völlig in Ordnung als Start, fand ich.
Das ist jetzt ja auch kein Match, was du halt gebookt hast. Sag ich mal, wir wollen jetzt hier direkt einen 5-Sterne-Banger oder so zum Opener haben. Sondern einfach, okay, wir geben jetzt halt unseren Students, weil, dass die Leute halt trainieren und dann halt nicht schlecht sind, ist ja eine Sache, aber du musst den Leuten ja natürlich auch Matchpraxis und Matcherfahrung geben halt. Ja. Und dafür, das hast du halt gemacht und dafür war das dann halt auch in Ordnung.
Sehe ich auch so.
Gut. Ich finde Lazarus sehr cool, weil sein Spitzname ist Britney Spears Boyfriend. Er ist 26 Jahre alt. Sein alter Gimmickname ist übrigens auch Dustin Timberlake, finde ich auch sehr gut. Dann machen wir weiter mit dem zweiten Match, wo es dann direkt wieder heiß her, hart zur Sache ging. Und zwar Vinny Massaro, der wie gesagt jetzt frisch aus Japan wiederkommt, traf auf One Called Manders. Erstmal fand ich die Transition geil, die wir hatten in den Entrance-Songs, dass wir von Bon Jovis Wanted Dead or Alive in diese sizilianische Musik geswitcht sind. Das war schon sehr großartig.
Das fand ich auch.
Und dann haben sie uns aber ein sehr, sehr schönes, hart geführtes Match geliefert, wie man das von den beiden auch erwarten würde. Oder wie siehst du das?
Ja, also das war für mich eins der drei besten Matches der Show. Kann ich jetzt schon mal sagen. Ich fand, das war halt ein Brawl zwischen zwei Leuten, die das können und wo man gemerkt hat, dass das stilistisch zusammenpasst, dass die auch durchaus eine Chemie miteinander haben und war auch nicht übermäßig lang. Ich fand, das war in Ordnung von der Länge her. Ja. Ich finde, das hat durchaus Spaß gemacht. Das war jetzt kein Match, wo du sagst, irgendwie Match of the Year oder so. Das kann ich auch schon mal spoilern. Das war hier generell nicht bei, aber das ist doch überhaupt nicht schlimm. Aber das war definitiv ein gutes Match und war das, finde ich, was man von dem Match... Also das Match hat die Erwartung erfüllt, das kann ich sagen, von den persönlichen Erwartungen.
Ja, würde ich mitgehen, das war halt, wie du auch schon sagst, genau das, was man hier halt erwartet hat, dieser Brawl, der halt stilistisch dann einfach zusammenpasst. Ich finde es ja bei Vinny ein bisschen schade eigentlich, dass der so abseits von Kalifornien quasi, oder dann, also abgesehen jetzt von dem kleinen Japan-Stint, der dann natürlich aber den Beziehungen geschuldet war, so quasi gar nicht woanders präsent ist.
Ja, Vinny Massaro ist halt der Inbegriff von so einer Local-Wrestling-Legende, ne? Davon hast du relativ viele. Du hast auch teilweise im Southeast hast du Leute, die sind da irgendwie seit Ende der 90er, Anfang der 2000er aktiv, aber halt nur in diesem Bereich. Und man darf aber im Indie-Wrestling halt nicht vergessen, das hängt auch viel so mit Lebensplanung und so zusammen, weil dann diesen großen Schritt zu gehen, zu sagen, okay, ich mach das jetzt überregional, ich bin dann heute hier, morgen da, damit bringst du halt auch viele Opfer, ne? Das muss darf man
Ja.
auch nicht vergessen. Ich weiß, wir hatten ja bei Voices of the Indies hatten wir ja zum Beispiel Damien Tengwar als Gast und der hat so einen schönen Satz gesagt, der hat gesagt von wegen, ja, so sinngemäß, wenn du wirklich davon leben willst und wenn du wirklich ein großer Indie-Wrestler werden willst, dann musst du richtig hustlen. Du musst nicht unbedingt hustlen. Wenn du sagst, okay, ich mache meinen Job und bin am Wochenende Wrestler hier in der Region, dann kannst du das auch so machen, dann kannst du auch ein respektierter Veteran in deiner Region werden. Aber das ist immer die Sache, wo setzt du deinen Schwerpunkt? Vielleicht hat Vinny gesagt, okay, ich will halt hier in meiner Region groß werden, aber ich will trotzdem irgendwie noch ein normales Leben da nebenbei haben. Und wenn man sich zum Beispiel, Menders ist ja das ganze Gegenteil, Menders, der ist ja gefühlt nur im Flugzeug
Ja.
oder im Auto oder so. Also das ist ja wirklich, der hat ja teilweise Wochenenden, da ist der an einem Tag in New Jersey, am nächsten Tag in Kalifornien und am dritten Tag in Atlanta oder in Chattanooga oder wo auch immer. Das ist natürlich auch ein Leben, was nicht vielleicht für jeden was ist, ne?
Ja, absolut. Man muss ja natürlich auch noch jetzt mal bedenken, Vinny ist halt auch schon 45 und wrestelt seit fast 30 Jahren. Also, dass er dann auch vielleicht gesagt hat, so ne, ja, gar keinen Bock mehr zu traveln oder sowas, will mir diesen Stress nicht mehr antun. Der ist ja auch bei West Coast, ich sag mal, hinter den Kulissen ein bisschen mehr mit involviert. Also, der ist ja Trainer, glaube ich, in der Schule. Und
Genau.
ich nehme mal an, dass er da halt dann auch ein bisschen wahrscheinlich beim Booking und bei den Shows generell halt mitwirkt.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er so als Trainer und so da vielleicht auch da sein Auskommen hat. Das
Ja,
hat man hier, das
definitiv.
hat man eher auch, dass auch zum Beispiel WXW Academy oder so. Man muss sogar oft vielleicht manchmal sagen, dass wenn du dann irgendwo einen Trainerjob hast, das sogar einer der stabileren Jobs ist, die du so im Wrestling haben kannst.
Ja,
Weil da hast du dann
definitiv.
festes Auskommen, da bist du nicht unbedingt davon beeinflusst, wenn du dich vielleicht auch mal verletzt oder so. Gewisse Sachen kannst du als Trainer trotzdem weitermachen oder wenn auch mal Bookings einfach nicht reinkommen. Deswegen, das ist, ich kann schon verstehen, warum er den Weg so geht, wie er den geht.
Definitiv. Was ich sehr schade finde, noch als letztes dazu bei Vinny, ich finde, Vinny hat eine sehr, 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 sehr schlechte Cage-Match-Bewertung von 3,76.
Ich null nachvollziehen.
Null wirklich. Ah, ich glaube, viele, ich muss gestehen, das war das erste Mal, wo ich ihn auch gesehen habe. Ich glaube, viele sehen ihn immer noch diesen pizza-erfressenden Dude von Lucha Underground.
Ja, das kann sein.
Ich muss zugeben, ich habe ihn da das erste Mal auch gesehen. Ich kannte den vorher auch nicht. Und dann war auch so, dann so, der hat ja so, ich sag mal so, in den letzten 4, 5 Jahren so seine Renaissance wieder bekommen.
Ja.
Also auch wo so West Coast Pro quasi so ein bisschen angefangen hat, so ein bisschen größer zu werden. Und da war ich auch so. Ich glaube, das erste Mal ist mir dann wieder aufgefallen, da hatte er, glaube ich, ein Match bei West Coast gegen Tomohiro Ishii.
Ja,
Und da war.
das war, glaube ich, war das 22 oder 21?
Ja, genau, kann sein. Und da war so, Ishii wird eingeflogen und kämpft da gegen diesen Pizzadude von Lucha Underground. Ich lag sehr falsch.
Ja.
Nee, ist ein sehr geiler Dude. Hätte ich auch
Vor allen
gerne
Dingen
mal, ja.
war es immer so krass, dass der so als dieser Pizzadude eingeschätzt wird, wenn man bedenkt, dass der halt sogar noch ein paar Jahre vor John Cena angefangen hat und teilweise mit dem zusammen in Matches stand, ne?
Ja, krass,
Bei
ne?
APW. Also das ist schon, wenn du siehst, mit wem der da Ende der 90er, Anfang der 2000er, der war halt voll in dieser Community drin mit Leuten wie Christopher Daniels und so, die ganzen großen Leute damals in SoCal, das waren halt seine Peers.
Genau, hier, erstes King of Indies und sowas halt.
Vinny Massaro ist so ein bisschen der Grim Reaper von der Westküste, aber ein erfolgreicher. Und ein besser in meinen Augen.
Ja, er hat das Gras gegen Oregano getauscht.
Ja, aber bei Grim Reaper ist es ja auch so, Grim Reaper war ja voll eigentlich mit diesen Leuten zusammen schon aktiv, die dann später groß geworden sind, weil er war ja Anfang der 2000er und so bei CCW und
Ja, stimmt.
der war im Dunstkreis von all den Leuten, die dann später groß rausgekommen sind.
Ja, er war immer da, aber er war halt nie so dieser Top-Guy dann halt.
Genau.
Ja, stimmt. Ja, halten wir fest, Vinny ist awesome. Ja, Mann, das ist ja sowieso.
So.
Machen wir mal weiter, würde ich sagen. Tag Team Match stand an. Das relativ neu geformte Team Beef Tank aus Kellen Tankman und aus Beef trafen auf Sky High, Mondo Rocks und Robbie Litt. Ich denke mal, das sind auch zwei Academy Students.
Ich glaube, die sind tatsächlich aus, wie heißen die denn nochmal, aus Las Vegas, diese Liga, FSW, ich glaube, da kommen die her.
Future Star Wrestling oder so.
Ja, genau. Ich glaube, da haben die, ich glaube, da haben die ihre Homebase, wenn ich das. Warte, ich guck mal im Sky High. Ja, hier sieht man auch, also 2019, 2020, also die Liga, die hier immer steht, ist tatsächlich FSW bei denen. Ich glaube, da haben die so ein bisschen
Ja,
ihre.
ich sehe auch generell halt eher so die Las Vegas Richtung, bisschen Kalifornien, das ist ja dann aber auch eh
Ja,
nah
wahrscheinlich kommen die
beieinander.
irgendwo so Nevada da die Ecke auch her.
Ah ja, okay. Ja, gut, das macht Sinn. Ja, so ein bisschen so ein Auswärtsteam. Ja, das Match war halt kein hundertprozentiger Squash, aber ja, also schon eher die Squash-Richtung dann halt, wo dann halt Beef Tank in den meisten Fällen. Also die konnten ein bisschen was zeigen, so hin und wieder, die beiden Sky High, so ein bisschen mit Flying. Aber es war dann doch relativ einseitig, würde ich mal sagen.
Ja, also das war halt ein Match, was rein dem Aufbau von Beef Tank galt.
Genau.
Was ich aber auch in Ordnung finde, also ich muss auch sagen, das finde
Ja,
ich bei
klar.
West Coast auch ganz gut, dass dann, also dass man nicht irgendwie Leute zusammenstellt und dann sind die halt random Tag Teams, sondern dass man jetzt auch ein bisschen rein investiert, dass man, das macht man jetzt schon seit ein paar Shows, dass man die so ein bisschen stärkt und
Genau.
darstellt. Da merkt man auch, dass man was mit denen vorhat. Ist, finde ich absolut in Ordnung. Match muss jetzt nicht das Hammer-Match sein, wenn er zumindest irgendwie eine Aufgabe hat und das Match hatte hier eine ganz klare Aufgabe.
Genau, das ist genau das, was du sagst. Der Approach des Matches war nicht, auch nicht hier, wir wollen halt einen Banger rausholen, sondern der Approach war halt, wir festigen oder wir stärken halt das Team Beef Tank und das hat man hier halt komplett erfüllt.
Genau.
Und eigentlich war ja dann noch interessanter, was dann nach dem Match passiert ist. Und zwar wurden Beef Tank attackiert von den, wie heißt das, den Los Suavecitos heißen sie, glaube ich, ne?
Ja,
Adrian Quest und seine Truppe,
genau.
die sie da attackiert haben. Und ich glaube, die Samoaner kamen auch. Kamen die auch oder waren es nur die Suavecitos?
Ich weiß es auch nicht mehr genau, aber ich glaube, die waren auch noch irgendwie da mit
Ich meine, die
involviert.
waren auch irgendwie wie dabei. Da
Ja.
gab es ja bei der letzten Show schon mal so ein bisschen
Genau.
Konfrontation zwischen denen. Und ja, genau, dann hat sich das in so ein Brawl verlagert. Dann kam der Medi der also der Stuff hier und sowas, der das halt unterbrochen hat. Dann kam Chris Hero, der Matchmaker, hat das Ganze so ein bisschen aufgelöst, hat gesagt, so, ja Leute, jetzt ist hier Schluss. Hat gesagt, hier Suavecitos hier, ne, was macht ihr hier immer für eine Scheiße? Greift hier immer ein und sowas, hat gesagt, okay, wir haben ja jetzt die große Show in LA demnächst.
Ja.
Im April, glaube ich, ne?
Ja, ich glaube schon.
Im April haben wir die große Show in LA. Ihr Suavecitos, ihr seid raus, ihr seid unbooked. Ich bin hier der Matchmaker, ich kann das entscheiden. Habt ihr jetzt Pech davon? Aber nur ihr anderen beiden, hier Adrian Crest, du kriegst ein Match gegen mich. Adrian Crest gegen Chris Hero.
Finde ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Also,
Ja.
ich hab ja vorher gesagt, das habe ich ja, glaube ich, als wir das letzte Mal über West Coast geredet haben, habe ich ja gesagt, dass ich es schwierig finden würde, wenn Hero jetzt quasi immer so diese Attraction bleibt, sondern dass er halt auch in die Shows mehr integriert werden sollte. Also am Anfang finde ich das okay, aber dass er jetzt quasi Teil auch der Erzählung werden sollte und mit dem regulären Roster interagieren soll. Und genau das scheint man jetzt zu machen. Das finde ich dann auch gut.
Ja, find ich auch gut. West Coast kann auch einfach so happy sein, dass sie da jemanden einfach wie Hero rangezogen hat, haben. Und das ist einfach cool. Und ich finde es einfach cool, dass Hero da jetzt einfach die Sachen macht, worauf er Bock hat. Und
Das
dass er halt catcht. Ist auch,
stimmt.
glaube ich, jetzt so ein bisschen exklusiv West Coast. Ich glaube, der hatte woanders noch kein Match. Also das müsste dann
Nee.
ja jetzt sein drittes Match sein, das gegen Adrian Quest. Das erste war halt dann das gegen Thatcher. Das zweite halt das Tag-Match mit Kenta. Und dann jetzt halt das Match.
Finde ich aber auch gut, dass er das so macht, ehrlich gesagt, weil ich glaube, wenn er jetzt, ich glaube, er ist nicht unbedingt in der körperlichen Verfassung, dass er jetzt wieder auch einen annähernden normalen Scheduler haben würde und das dann noch gut wirkt. Und da sagt er sich, glaube ich, eher, komm, dann mache ich das halt sporadisch und ich helfe damit noch West Coast, weil er richtet natürlich damit auch Augen auf West Coast und dadurch, dass er natürlich auch exklusiv für West Coast auftritt, gucken das wegen ihm dann auch Leute. Das heißt, also ich finde, das ist sogar, ja, was heißt selbstlos, aber es ist jetzt nicht so, dass das hier die große Chris Hero Show ist, sondern er macht das halt merklich schon auch, um seine Liga damit overzubringen und stellt damit auch totalen Benefit für andere Leute dar, finde ich.
Genau, er ist halt nicht der Typ, der halt seinen Namen nutzt, um quasi Bookings zu kriegen, sondern er nutzt halt seinen Namen, sein Prestige quasi dahinter, um halt der Company selber zu helfen.
Genau.
Und das finde ich auch eine gute Sache, so, ne? Also, dass er dann da jetzt irgendwie auch so, ich meine, der Typ ist halt auch schon Mitte 40 oder sowas, halt wrestelt seit 25 Jahren, ne? Dass das dann irgendwann auch nicht mehr halt Fulltime so klappt, ist ja dann auch irgendwie klar, ne? Ich meine, er hat sich wenigstens nicht in seinem dritten Match dann halt verletzt wie ein anderer 40-jähriger Wrestler, der vor kurzem zurückgekommen ist zu einer großen Company, aber. Ja,
vor allem muss man ja auch immer gucken, wie Chris Hero auch gewrestelt hat. Also das war ja auch richtig. Ein Stil, ist ja auch ein Stil, also es gibt ja auch Stile, die kann man sehr lange noch gehen, aber der Stil, der Hero den Hero gegangen ist, der war ja auch durchaus körperlich zehrend.
Das ja, definitiv, ne? Und also ich glaube auch einfach, für ihn ist halt so, also ich glaube, es gibt drei so große Gründe, warum er einfach wiedergekommen ist jetzt. Erstens halt, er hatte nie so den richtigen Abschluss, einfach um den nochmal zu finden. Dann halt einfach, weil er Bock hat. Wenn er keinen Bock hätte zu catchen oder wenn er halt gesagt hätte, nee, ich will nicht mehr, ich mach dann nur noch dieses Matchmaker, dann würde es nicht tun. Dann hätte er gesagt, scheiß drauf, mach ich nicht, ne? Und dann halt als dritten Grund halt, um so ein bisschen einfach West Coast noch zu helfen, das macht er alles gut. Und von daher finde ich es auch gut, dass man jetzt hier nicht direkt ihm irgendwie, keine Ahnung, wir bocken den Japaner und machen den gegen Chris Hero, wo dann irgendwie keiner was von hat, was zwar ein gutes Match wird, sondern man macht das halt gegen die eigenen Leute so ein bisschen, die halt dann auch gegen Adrian Quest und so. Also das ist zum Beispiel, das Match Adrian Quest gegen Chris Hero, das wäre kein Match, das würde ich booken, wenn ich Booker wäre. Aber es macht halt durchaus Sinn, weil Adrian Quest ist einer der großen Heels bei West Coast im Moment mit seinem Stable. Und der benefitet halt einfach generell davon, dass er halt, egal ob win oder lose, der benefitet halt einfach davon, dass er halt jetzt ein Match bei einer großen Show gegen Chris Hero haben darf. Ist ja auch ein bisschen so eine Belohnung halt für den sozusagen halt. Also die könnten auch jetzt hier einfach Onkel Vinny gegen Chris Hero booken, was auch geil wäre. Aber, also Vinny Massaro braucht keinen Sieg gegen Chris Hero. Und Chris Hero braucht auch keinen Sieg gegen Vinny Massaro. Aber Adrian Quest und der ganzen Gruppe hilft ein Match gegen Chris Hero.
Absolut, du musst halt auch immer... Wrestling-Booking ist halt nicht unbedingt Dream-Match-Booking, sondern Wrestling-Booking hat halt auch mit den Rollen der einzelnen Wrestler innerhalb der Promotion zu tun, damit zu tun, dass du auf die Zukunft auch baust und guckst, okay, wen kann ich schon mal positionieren. Das hat auch immer damit zu tun, wo du auch bist und so, ne? Welchem Ort du bist, was das für eine Art von Show ist. Es gibt auch Shows, die werden zum Beispiel mehr für Live-Publikum gemacht, da machst du andere Sachen als jetzt zum Beispiel bei einer Big Show oder so. Und ich finde, das macht West Coast da schon recht schlau.
Ja, find ich auch. Definitiv. Und ja, gute Sache. Ich bin mal gespannt, wo der Weg da so hinführt. Dann die große LA-Show wird bestimmt auch ganz cool. Das ist ja auch immer so, ich vergesse immer, was für ein großer Staat Kalifornien ist. Weil San Francisco ist ja die Nordküste und wo sie in LA gehen, ist ja unten der Süden.
Ja,
das ist ja also schon dann auch wieder ein großes Ding. Also das ist ja nicht einfach so, wir fahren jetzt in die nächste Town, die 20 Minuten weg ist, sondern ja, wir fahren mal ans andere Ende von dem Staat.
Ja, vor allen Dingen ans andere Ende von dem Staat. Ich glaube, du fährst von... Also Kalifornien ist ja allein schon größer als Deutschland, das muss man schon sagen. Das hat ja über 400.000 Quadratkilometer. Aber der Punkt ist auch noch, es ist im Gegensatz zu Deutschland ja so schlauchig. Also es ist ja relativ, es ist nicht sehr breit, aber es ist sehr lang. Genau. Und dadurch, ich glaube, du fährst, das muss man sich mal überlegen, du fährst, glaube ich, vom nördlichsten Punkt Kaliforniens zum südlichsten Punkt Kaliforniens mit dem Auto, ich glaube, 17 Stunden. Ich glaube, von mir aus bis nach Mailand sind, glaube ich, mit dem Auto 11 Stunden oder so. Also ich glaube, in 17 Stunden bist du entweder in einfach Südfrankreich... Einfach
Deutschland durch halb Europa, ey.
Also in 17 Stunden bist du von hier aus, glaube ich, schon in Südfrankreich, wenn nicht vielleicht sogar schon fast in Spanien.
Ja, krass, ne? Und in den USA ist es einfach... Ja, wir fahren nach Kalifornien und sind einfach fast 20 Stunden unterwegs.
Also du fliegst, also von absoluten Norden bis absoluten Süden, ich glaube, da fliegst du allein schon 2 Stunden oder so. Oder anderthalb Stunden oder so. Also das ist schon krass.
Ja, das ist krass. Aber das ist einfach, man kann sich das, gut, du warst jetzt in den USA, du hast so ein bisschen den Blick, aber man kann sich das von hier aus fast gar nicht vorstellen, was das für Dimensionen einfach sind.
Ja, gerade, also ich war ja tatsächlich auch schon mal in Kalifornien, obwohl man sagen muss, das ist tatsächlich schon, das ist über 20 Jahre her, das ist Wahnsinn. Da war ich 7. Da war es halt auch so, also da waren wir halt um San Francisco herum und Da bist du halt teilweise auch zu irgendwelchen Sachen dann 3, 4 Stunden halt gefahren, die trotzdem noch in der gleichen Region waren. Das war halt völlig, völlig normal. Also wo ich jetzt zum Beispiel zuletzt war im South East, da sind die Sachen noch ein bisschen, also zum Beispiel Chattanooga, Atlanta, das sind ja 2 Stunden Entfernung, das ist halt für US-Verhältnisse nicht viel, ne? Also das ist
Ja.
relativ zusammen, sage ich mal. Aber es gibt andere Bereiche in den USA, da ist es auch so, da fährst du auch hunderte Kilometer und da ist gefühlt nichts, ne? Also,
Ja.
mein Vater zum Beispiel, der hat einen Urlaub gemacht, da war der in Utah und Colorado und in Wyoming, South Dakota und so. Und da fährst du halt wirklich teilweise von der einen zur nächsten Sehenswürdigkeit oder von der einen zur nächstgrößeren Stadt. Und nächstgrößere Stadt heißt dann so 50.000 Einwohner oder so. Du fährst dann teilweise 5, 6 Stunden.
So crazy.
Das sind Entfernungen, die können wir uns hier kaum vorstellen.
Nee, können wir wirklich nicht. Aber gut, wir schweifen wieder ein bisschen ab, aber das ist ja auch
Entschuldigung.
nicht schlimm. Nee, alles gut. Wir machen mal weiter und zwar Six-Man Tag Team Action, Lucha Action, Aramis, Iron Kid und La Estrella gegen El Cucuy und die Los Vipers, also Latigo und Toxin, die wir ja letztes Jahr sogar bei der WXW sehen durften beim World Tag Team Festival.
Ja, aber unsere Lost Vipers waren ja Latigo und Ares. Da war ja nicht Toxin bei.
Stimmt, deswegen habe ich mich. Ich war die ganze Zeit so und
Das
war.
ist ein Stable. Also die
Genau.
Lost Vipers hat ganz viele Mitglieder. Ich glaube, die haben boah, zweistellige Anzahl locker. Also
Ja,
ich
stimmt.
guck mal hier bei Cage Match. Ja, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Leute haben die.
Ja, wild. Ja, weil ich war die ganze Zeit so, als die dann rauskamen, so, Moment, die kommen dir doch irgendwie bekannt vor, diese beiden Dudes. Und dann so, aber Toxin habe ich irgendwie, kommt mir nicht bekannt vor. Also, ja, aber Los Vipers irgendwie, ja. Latigo hat aber diesmal nicht seine Peitsche dabei. Aber war ja auch ein.
Psychosis ist zum Beispiel auch bei Lost Vipers.
Ach stimmt, ja krass. Ja, Latigo brauchte natürlich aber auch keine Peitsche, weil es war ja nicht Black Taurus im Match.
Richtig.
Ja, La Estrella zu sehen war auch mal interessant. Der ist ja eigentlich Dragon Gate Wrestler. Den habe ich
der
auch
war
null. Ja.
der war übrigens auch noch bei anderen, da hat er noch andere Bookies, da war auch bei Action zum Beispiel.
Cool. Den habe ich zuerst gar nicht erkannt, weil er eine andere Maske hatte als vorher.
Stimmt, ja,
Der war ja
hast du
letztes
recht.
Jahr auch in Deutschland für zwei Shows, glaube ich, bei der WXW, in so kleineren Town-Shows.
Ja, und er war in Oberhausen gegen Rambo in der Pre-Show.
Stimmt. Ja, stimmt. La Estrella,
Ich lasse das mal so stehen.
Wir lassen das mal so stehen, genau. Aber ja, sag uns doch mal gerne deine Gedanken zu diesem Match.
Das war halt so das obligatorische Multi-Man West Coast Lucha Flippy Match, fand ich. Das war nichts, was da groß rausgestochen ist für mich. War auch für mich jetzt keins der Top-Matches des Abends. Aber es war halt ganz unterhaltsam. Man muss generell so sagen, das war natürlich jetzt auch, also Aramis ist schon ein richtig guter Latigo auch. Ansonsten war es jetzt auch nicht, ich sag jetzt mal, das ist jetzt gar nicht abwertend gemeint, aber es war jetzt nicht die allererste Liga von den Leuten in diesem Stil. Wobei
Ja.
Toxin ist auch noch ziemlich durch. Aber zum Beispiel so ein El Cucuy, der ist ja, ne, eher da auch, den kennt man vor allen Dingen auch von Rescos, ansonsten ist der gar nicht so bekannt. Aber unterhaltsam war das. Ich fand es ein bisschen lang. Ich finde,
Ja.
da hätten paar Minuten weniger. Das ist generell so eine Sache. Also, wenn wir das Match jetzt nehmen und dann die Matches danach, da ist halt nichts mehr unter 15 Minuten bei.
Ja.
Wo ich sage, da sind ein paar Matches, da verstehe ich. Da ist das auch okay, dass die so lang waren. Da sind auch ein paar Matches, wo ich mir denke, das ist vor allem ein Match, wo ich dann gleich nochmal zukomme, wo ich denke, ah, da habe ich die Länge dann schon gespürt. Und gerade in dem Stil hier, also, da hätten es, ja, sagen wir mal, vielleicht 13 Minuten auch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, das war ultra zu lang, sondern ja, vielleicht 2, 3 Minuten weniger.
Da würde ich mitgehen. Es ist schon so ein bisschen, wie du sagst, halt, ne? Es ist jetzt nicht die Creme de la Creme der Luchadore dabei. Was ja auch, aber auch okay ist. Also ich denke, so Kalifornien ist ja auch mal so ein bisschen. Ich sag mal so, wenn du zu einer kalifornischen Indie-Show gehst, gerade SoCal, dann rechnet man ja auch irgendwie so ein bisschen damit, dass du irgendwie so ein Lucha-Match auf der Karte hast, allein durch diese Nähe und diese Verbindung da zu Mexiko halt.
Ja, mindestens eins würde ich fast sagen. Also, es gibt sogar Promotions in Südkalifornien, das sind de facto Lucha Promotions.
Genau, halt und dann ist es halt hier quasi, hast du halt damit das abgearbeitet und ja, es war ein bisschen zu lang, würde ich auch sagen. Und ich finde, so mit dieser richtigen High-Flying-Action ging es dann eher irgendwie für mich erst ein bisschen zu spät los tatsächlich. Ich habe so gehofft,
Das
dass es dann
stimmt.
direkt so Non-Stop-Flying losgeht, aber man hat ja am Anfang, war es ja sogar so, dann hat der Ring-Announcer noch gesagt, so ja, heute ist der Geburtstag von Toxen, singt doch mal alle für den. Und dann haben die Heels ja quasi benutzt, um die Faces dann halt von hinten zu cheapshotten.
Das ist auch die Phase, wo du vielleicht ein bisschen hättest abschneiden können, also dass du schneller in die High-Octane-Phase quasi gekommen wärst. Das wäre so der
Genau,
Punkt gewesen.
dann hat es halt so ein bisschen erst vor sich hingedümpelt und dann hat es so ein paar Minuten gedauert, bis sie halt so rumgeflippt sind. Ich finde El Cucuy ganz cool eigentlich. Der ist ja quasi so ein Lucha Heavyweight, aber kann halt durchaus auch ein bisschen diven und so. Ist aber eigentlich ganz, also fand ich so als Alternative zu den ganzen Highflyern, fand ich es eigentlich ganz cool.
Ja.
Und der hatte dann zwischenzeitlich sogar sein Horn da von der Maske verloren. Aber ja, sonst würde ich zustimmen, vielleicht ein bisschen zu lange, aber halt soweit war es fein, halt diese typical Lucha Action und sowas halt, da machst du halt, wenn du das magst und das sollte man, dann machst du mit sowas halt nichts verkehrt.
Genau, das sehe ich auch so.
Ja, da ging es weiter. Wir haben ja schon vorhin angesprochen, dass es diese kleine Verbindung gibt zu Marvelous. Und nachdem Vinny und Titus Alexander und wie sie alle heißen in Japan waren, hat man jetzt auch jemanden aus Japan, aus Marvelous, hierhin geholt. Und zwar Leo Isaka von Marvelous eben. Der hat man geholt, genau, von Marvelous, 25 Jahre alt, wrestelt seit 6 Jahren. Und hat den gegen Titus Alexander gestellt. Und ich muss sagen, ich fand das ein sehr gutes Match.
Ich würde nicht sagen sehr gut, aber ich würde sagen, es war wirklich ein gutes, also es
Ja.
war ein gutes Match und es war für mich, also es war jetzt auch wieder nichts, wo ich sage, das wird jetzt irgendwie auf irgendwelchen Match of the Year Listen so landen, aber es war für mich das zweitbeste Match der Show.
Ja, da kann man mitgehen.
Ich fand auch, das war, was er gerade schon gesagt, mit dem dynamischeren und so, dass das bei dem Match, wo wir gerade drüber geredet haben, ein bisschen hat auf sich warten lassen. Das war natürlich als Singles-Match so ein bisschen besser in der Hinsicht, fand ich. Und man hat halt gemerkt, dass die beiden gute Chemie miteinander haben, stilistisch zueinander gepasst haben. Again, auch hier, das hätte vielleicht nicht unbedingt 16:40 gehen müssen. Aber hier habe ich es nicht so gespürt wie beim Match zuvor oder auch wie beim Match, was gleich noch kommt.
Es ist richtig. Wie du schon sagst, es ist jetzt nicht auf keiner Match of the Year-Liste oder so. War aber fein. Dann gab es ein bisschen auch ein kleines Brawl nach draußen. Leona ist oben von so einer Erhöhung nochmal gecrossbodied.
Ja,
Das
stimmt, ja.
war ganz nett und ja, dann relativ unspektakulär gab es dann als Finish die Chaos Theory von Titus Alexander. Ja, und dann war halt vorbei. Ja, war so weit fein. Vielleicht hat es auch nicht so 100% gepasst. Vielleicht wäre da ein anderer Gegner für Leo auch ein bisschen besser gewesen, der vielleicht auch ein bisschen, ich sag mal, schneller, ein bisschen agiler wäre, wenn man so ein bisschen so ein schnelleres Match geführt hätte, dann hätte das vielleicht ein bisschen besser gepasst sogar.
Ja, man hätte vielleicht noch mehr da rausholen können. Also weiß ich nicht. Ist jetzt natürlich nicht so super realistisch, weil die Indie-Dates von ihm sind ja auch begrenzt. Aber
Ja,
ich
klar.
sage zum Beispiel Nick Wayne, da wäre wahrscheinlich was anderes bei rausgekommen.
Ja, definitiv. Aber soweit war das schon anständig. So, als nächstes stand das West Coast Pro Women's Title Match auf dem Plan. Hier müssen wir jetzt ein bisschen weiter ausholen, weil eigentlich sollte die Championesse Takumi Iroha ihren Titel gegen Vanny verteidigen aus Japan. Die ist, glaube ich, auch beim Marvelous aktiv. Zendai Girls und sowas halt die Richtung. Ja, well. Ja, sie war nicht bei der Show, weil es gab da Visa-Probleme. Wie
Aus
das halt
Gründen.
aus Gründen, genau. Ja, willst du da vielleicht mal gerne ausholen und wieso, weshalb, warum, was für Gründe das hat? Erzähl doch mal gerade bitte.
Ja, also ich wünschte ja, ich würde mir das jetzt hier ausdenken, aber tue ich leider nicht. Ja, also anscheinend war es wohl so. Ich hatte dann irgendwann auch diesen Tweet gelesen von dem Promoter von Kitsune, der wohl öffentlich ja darüber geredet hat. Also erstmal, wie du schon gesagt hast, sie hatte Visa-Probleme. Sie hat halt keinen, also an den Customs nennt man das ja, ist sie quasi ja abgewiesen worden und das ist ja grundsätzlich eine Sache, die durchaus schon mal passiert, auch im Wrestling. Ist ja auch nicht das erste Mal. Was ich aber so noch nie vorher auch nur irgendwie gehört habe, dass ein Promoter, nämlich der Promoter von Kitsune, dann auf Twitter bzw. X geht und sagt von wegen, ja, er hätte ja generell auch die Idee gehabt, dass die einfach zu der Kitsune-Show alle sich einfach nur ein Touristenvisum machen. Und das dann einfach mal so versuchen einzureisen, aber hätte es ja dann am Ende doch nicht gemacht. Drei Dinge dazu. Erstmal, wie naiv und ja, nicht ganz auf der Höhe muss ich sein, dass ich überhaupt sowas versuche. Zweitens, wie dumm, Entschuldigung, dass ich das Wort so sagen muss, aber wie dumm muss ich dann auch noch so sein, dass ich das öffentlich bekannt mache, dass
Ja.
ich das versucht habe, weil. Also das sind die USA, das sind die USA-Grenzschutzbehörden. Als ob die jetzt nicht hingehen und nicht von jedem, von jeder Person, von jeder Wrestlerin, die da bei der Show war, das nochmal nachträglich prüfen.
Ja, natürlich.
Oder selbst wenn sie es jetzt nicht nachträglich geprüft haben oder beim nachträglichen Prüfen nichts finden, da in Zukunft ein besonderes Auge drauf werfen. Das heißt also, dass sie sich irgendwie im Computer ein Vermerk machen oder so. Und wenn die Leute, die dann da waren, wieder einreisen, dass die drei und vier und fünfmal auf den Kopf gestellt werden quasi.
Ja,
Und
natürlich.
drittens, was ich halt besonders schlimm finde, ist, er spielt ja da nicht unbedingt ja mit sich selbst oder mit seinen eigenen Konsequenzen, die er daraus trägt, und die Konsequenzen tragen vor allem die Wrestlerin.
Ja,
Und
natürlich.
die Konsequenzen können halt so eine Mike Bailey-Situation sein, dass die dann 5 Jahre oder so nicht mehr einreisen dürfen. Also daran ist, also ich hatte schon gehört, dass der Promoter überfordert war mit der Situation. Mit vielen
Ja.
Situationen.
Hat er ja auch
Was
nach der ersten Show gesagt, halt so, dass es da
erstmal
halt
nicht
Probleme
schlimm
gab.
ist, so,
Ja.
ne? Und ich glaube auch nicht, dass da irgendwie eine böse Absicht oder sowas hinter ist. Aber, also da ist schon jemand sehr naiv in all das reingegangen.
Ja, vor allem, er hat es ja dann auch, glaube ich, gut gemeint, als er gesagt hat, also er hätte ja wahrscheinlich gar nichts gesagt, wenn jetzt diese Vanny-Situation nicht gewesen wäre. Dann hätte er ja wahrscheinlich
Ja.
einfach den Mund gehalten und dann wäre es vielleicht sogar passiert, dass die anderen Leute da auch denied worden wären an den Grenzen. Und das ist ja auch hart, du bist quasi schon in den USA und sie sagen dir halt dann an diesem Checkpoint da am Flughafen, ja, du darfst ab diesem Punkt halt einfach nicht weiter. Und als vielleicht jemand, ja, als Japaner, der vielleicht auch nicht so gut Englisch spricht oder sowas, ist
Ja,
dann mit der
verstehe das.
Situation vielleicht auch ein bisschen überfordert und denkt so, ja, was ist los? Habe ich jetzt was falsch gemacht? Warum kann ich jetzt hier nicht weiter? Was ist das hier halt, ne?
Und da ist auch der Punkt, also das ist ja auch immer die Debatte, die dann kommt, weil es gab ja solche Sachen schon in der Vergangenheit. Und
Ja.
natürlich kommen dann auch die Leute, die sagen, ja, ist ja auch Eigenverantwortung des Wrestlers oder der Wrestlerin, sich darum zu kümmern. Das stimmt auch. Ich muss allerdings sagen, das ist noch mal was anderes. Also zum Beispiel bei der Mike Bailey-Situation, da war es ja auch so, dass das ja, glaube ich, CCW verkackt hatte. Also die hatten
Ich
irgendwie
meine
gesagt,
auch, ja.
wir
Ja,
kümmern uns darum und haben das halt nicht gemacht oder so.
genau.
Und da kann man auch sagen, okay, das so gerade auch bei CCW, das hätte man vielleicht mit Rechte können, dass da vielleicht nochmal was schief geht. Und das ist was, das war vielleicht, hätte ich so schlau von Mike Bailey oder so. Aber da ist es nochmal eine andere Situation, weil bei Mike Bailey ist ein englischsprachiger Mensch, der in ein anderes englischsprachiges Land eingereist ist. Wenn du als nicht englischsprachiger irgendwo einreist, dass du dich dann ein Stück weit auch auf die Leute verlässt vor Ort, das kann ich schon nachvollziehen.
Total, total. Und also es ist auch irgendwie, er hat versucht, sich ja, glaube ich, so ein bisschen zu retten, indem er gesagt hat, ja, ich habe denen gesagt, versucht reinzukommen mit dem Touristenvisum oder sowas halt. Aber als ich dann gesehen habe, es hat mit Wenn nicht geklappt, habe ich es lieber gecancelt, so halt. Ja, also im Prinzip hast du deinen Leuten ja gesagt, ja, ich weiß, ihr habt kein Visum, probiert's aber doch einfach mal halt, ne?
Genau, und ich sag's mal, das ist ja nicht mal wirklich retten, weil ich glaube, bei Bailey war es ja ähnlich. Also ich glaube, Bailey ist ja auch nicht ohne Visum eingereist, sondern mit dem Falschen, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, das kann sein.
Oder ist er gar mit gar keinem, ich weiß es gar nicht mehr. Aber
Ich glaube, das ist mit dem Falschen gewesen. Ja, ich glaube, das ist richtig.
es gab auf jeden Fall schon, es gab auf jeden Fall schon Fälle, wo es einfach so war, dass sie jetzt nicht mit gar nichts da angerückt sind, sondern halt mit dem Falschen versucht haben einzureisen. Und das macht aber kein, das macht schon einen Unterschied. Wenn du mit gar keinem anreist, ist es noch schlimmer wahrscheinlich. Aber deswegen, das kann trotzdem halt die Konsequenz haben, dass du dann 5 Jahre nicht mehr einreisen kannst. Das ist halt bei denen, da wird halt streng dann geurteilt.
Ja,
Und gerade,
es
also gerade in den USA, also das, die eine Sache, wo ich, oder ich habe mich mit mehreren Sachen sehr intensiv beschäftigt, aber eine Sache, womit sich jeder eigentlich sehr intensiv beschäftigt, der auch in die USA reist, ist genau mit dieser Sache. Dass du dich vorher erkundigst, okay, welche Unterlagen brauche ich? Wenn du zum Beispiel Tourist bist, holst du dir das Essen da, holst du das Essen da frühzeitig, weil dann auch gesagt wird, okay, mach das am Ende am besten. Also das wird ja relativ schnell erteilt, meistens innerhalb von, ich glaube, bis 72 Stunden vorher kannst du das machen. Es wird einem aber immer gesagt, okay, mach das am besten 6 Wochen vorher oder so, dass wenn irgendwas nicht funktioniert, du dir zur
Ja.
Not noch ein richtiges Visum ausstellen lassen kannst bei der Botschaft oder so. Habe ich dann auch zum Beispiel so gemacht. Das ist eigentlich die Sache, wo du am meisten Hirnschmalz vorher investierst, weil du auch genau weißt, okay, da musst du sicher sein. Du guckst dann auch eigentlich vorher an, okay, wie laufen so Gespräche ab? Was solltest du sagen? Was solltest du vielleicht eher nicht sagen und so weiter? Deswegen kann ich das auch null nachvollziehen.
Ja, es ist richtig. Das ist halt, es ist zwar, also ob das jetzt alles gut oder schlecht ist oder sowas, das ist eine Diskussion für einen anderen Tag. Es ist der Fakt aber einfach, es gibt halt diese Einreisebestimmungen und dann musst du dich da halt irgendwie halt auch mit, gerade wenn du Wrestler aus anderen Ländern holst, musst du dich damit halt auf jeden Fall auseinandersetzen.
Es ist auch nicht so, es ist auch, man muss auch ehrlicherweise sagen, es ist auch gar nicht mal so schlimm. Also viele haben da ja wahnsinnigen Schiss vor und ich muss jetzt sagen, nachdem ich das einmal gemacht habe, wenn du dich damit beschäftigst, wenn du das ernst nimmst, ist das auch kein Problem. Das muss man
Ja.
auch mal ehrlich sagen. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Das sind Sachen, da kannst du dich auch inzwischen, gerade in Internetzeiten, kannst du dich da ganz gut einlesen. Kannst da vielleicht mal Leute fragen, auch mit ihren Erfahrungen, oder kannst dir YouTube-Videos angucken. Also das ist jetzt nicht so, dass ich da ein Jahr für studieren muss.
Ja, es ist richtig. Mal als Ausschweif, so auch wieder. Wie war das denn bei dir? Du bist da hingekommen, hast dann dein Pass und dein Visum abgegeben. Die haben dir zwei, drei Fragen gestellt und dann durftest du gehen, oder was?
Ich musste mein Visum tatsächlich noch nicht mal, sondern das ist, das war so. Bei mir wurde tatsächlich nur der Pass, also ich habe dann vorher dieses ESTA beantragt, das wurde mir dann
Ja.
genehmigt. So, ich hatte das dann auch noch mal auf dem Handy
Ja.
und ich hatte das ausgedruckt. Den Ausdruck habe ich sogar immer noch, weil das gilt ja noch 2 Jahre, also das gilt ja 2 Jahre.
Das
Ich denke
stimmt.
mir mal, wenn du vielleicht irgendwann da doch noch mal reist, dann hast du das. Und ja, hatte das dann dabei. Allerdings ist es nicht unbedingt, muss es nicht unbedingt so sein, dass du das vorzeigen musst, weil es ist wohl so, du zeigst dann deinen Personalausweis, dann machst du noch so Sachen wie, dass du, die machen dann noch ein Foto vor Ort, da musst du dann in so Kamera gucken, das ist dann alles mit so biometrischen Feldern, weißt du, wie du das auch hier kennst. Da musst du, glaube ich, teilweise, ich weiß gar nicht, muss ich auch noch einen Fingerabdruck machen? Ich weiß es nicht mehr, ich glaube nicht. Dann stellen die dir ein paar Fragen und dann ist es, glaube ich, so, wenn die dann den Pass vorliegen haben, und die scannen das dann ein oder so, dann haben die dann im Computer schon stehen, dass du quasi eine Einreisegenehmigung hast. Das heißt also, ich musste, du sollst trotzdem diese ESTA-Sachen immer dabei haben. Das heißt also, es wird immer geraten, druck dir das aus, hab das auf dem Handy, das habe ich auch gehabt. Das ist aber nur zur Sicherheit. Also das ist, ja, bei mir war das dann halt so, die haben mir dann halt einfach nur so ein paar Fragen gestellt, von wegen, ja, was macht er hier? Wo wollt er hin? Warum seid ihr da und so
Ja.
weiter? Und dann haben wir halt gesagt, ja, Urlaub, wir wohnen da und da, sind in dem und dem Hotel, fliegen dann und dann zurück. Und dann war das alles ganz easy.
Ja, gut. Also, wenn ihr Wrestler seid, der gerne in die USA will, dann hört euch diesen Podcast hier an, dann wisst ihr jetzt Bescheid.
Klar,
Und
du musst natürlich als Wrestler dann noch mal ein anderes Visum, du musst dann Arbeitsvisum und
ja,
so.
richtig, das ist
Aber
dann.
auch da denke ich, wenn du die Unterlagen dabei hast, wenn du das vorher dich damit ein bisschen beschäftigst, es gibt ja auch Foren dazu,
Ja.
es gibt YouTube-Videos, das sind Sachen, wenn du da ein bisschen Zeit investierst, dann ist das jetzt auch nichts, was ultra schwer zu verstehen ist, finde ich.
Das ist richtig. Ja, also wir halten fest, Venny war dann eben halt nicht da. Dann hat man halt nur erst gesagt, ja, Takumi Irua, die kriegt halt dann Sie wird trotzdem ihr Match haben, ihren Titel verteidigen. Dann kam halt Sandra Moon raus, hatte kurze Promo gehalten, meint so, yo, ich bin dann jetzt hier. Let's go.
Und, ja, let's go haben sie durchaus wörtlich genommen, fand ich, weil, also, auch das wieder, das ist bei der ganzen Show, da war, für mich war, das kann ich schon mal vorweg sagen, für mich war bei der ganzen Show jetzt kein Match dabei, wo ich sage, das war das absolute Hammer-Match, aber es waren einige gute dabei, so. Und das war für mich ihr Match of the Night, kann ich nur mal sagen.
Kann ich absolut nachvollziehen, Random Leader has joined the podcast.
Tag.
Dieser Podcast ist ein Three-Way Dance.
Genau.
Mir geht's wieder gut. Ich habe gegessen, jetzt kann ich mit aufnehmen.
Das freut mich.
Das Schöne ist ja auch bei Craig, dass der mich jetzt einfach mitschneidet. Von daher wunderbar.
Perfekt.
Ich dachte, ich überrasche euch mal.
Das ist schön.
Hast du. Ja, dann erzähl doch direkt mal über das Match, Herr Dieter.
Ja, das Match. Man hat halt aufgespielt, dass Moon schon dreimal gegen Iroha gekämpft und jeweils verloren hat. Und das hat man sehr gut aufgespielt. Man hat gesehen, dass Moon auf jeden Fall auf Zack war, was die Angriffe und die Offens von Iroha betraf. Sprich, man hat schon aufgespielt, auf jeden Fall, dass sie sich kannten. Und dass Moon quasi mit jeder Begegnung wächst. Und ich bin auch der Meinung, dass Moon für mich entweder in den nächsten Jahren, in den nächsten 2-3 Jahren in Amerika in den Indies sehr gut wird oder die muss halt nach Japan gehen. Für mich sieht es eigentlich danach aus, dass für sie kein Weg vorbei an Japan führt.
Ja. Also ich wollte gerade sagen, also hatte ich tatsächlich schon im Kopf dazu gesagt, dass entweder nach Nordamerika oder so, da habe ich mir schon im Kopf gedacht, ich sehe die tatsächlich eher bei Stardom.
Ja, also ich sehe die auf kurz oder lang in Japan, dann halt wirklich bei Stardom oder bei TJP, aber das Stardom ist dann halt einfach größer. Genau. Und da sehe ich die auf jeden Fall.
Ich glaube auch, dass sie mit ihrer Art super populär werden kann in Japan. Ich glaube, das wäre ein sehr guter Fit.
Ja, das Ding ist ja, man muss ja auch sagen, so äußerlich dachte ich eine Zeit lang auch so ein bisschen, dass sie so asiatischen Background hat.
Ich glaube tatsächlich, sie hat einen Hispanic-Hintergrund.
Oh, ja, Hispanic, okay.
Sie hat auch einen spanischen Namen, meine ich. Cassandra Arriaga.
Ja, gut. Das war mit dem Asiaten-Take. Nicht schlimm. auf jeden Fall ist es so, dass sie dann auch im Match immer mehr reinkam, auch Offens zeigen konnte und dann auch Iroha bei einem Nearfall hatte. Und da ist bei Iroha halt was gesnappt, weil du ihr angemerkt hast, dieses, ey, ich hab sie schon dreimal relativ leicht besiegt. Und jetzt scheitert es plötzlich beim vierten Mal. Und dann hat es halt doch geklappt, aber das hat sie gefrustet, dass das nicht so klar war, wie sie wollte. Und mir gefiel das Match auch tatsächlich. Wo ich jetzt drüber rede, gefiel mir das Match auch sehr gut. So beim Gucken war ich so ein bisschen, ist ein bisschen langsam. So stellenweise. Ich wusste natürlich auch, als das Match angekündigt wurde, wie das ausgeht.
Ja, klar.
Und da frage ich mich halt auch, wie Iroha irgendwann entthronen wird. Also wird es irgendwann Johnny Robbie sein, wenn sie wieder nicht mehr verletzt ist?
Ich denke, oder? Ja. Also ich denke auf jeden Fall, dass das der Plan ist. Ob man den dann noch so durchzieht wegen der Verletzung, das ist eine Frage. Aber ich denke, der Plan ist eigentlich, dass es Johnny Robbie wird.
Ja.
Ja, vermutlich ja. Ja, ich fand das Match auch gut. Hat mir auch gefallen, wie die das so schön erklärt hat, so ein bisschen, dass Sandra Moon dann so ein bisschen immer weiter daran dann noch wächst, immer ein bisschen mehr. So ein bisschen das Wheeler Utah gegen John Moxley-Prinzip in, ja, jetzt nicht so extrem vielleicht, aber auf einem ähnlichen Weg. Und ja, wie gesagt, mal gucken. Also Johnny Robbie würde dann halt Sinn machen, weil West Coast Pro jetzt auch nicht so viele Regulars an Frauen hat tatsächlich.
Ist richtig.
Ne.
Und Johnny Robbie ist zwar, die kommt zwar nicht aus der West Coast Schule selber, aber die ist so eher so ein bisschen so dass die Homegrown Women's Wrestlerin von West Coast, also mit Sandra Moon dann natürlich zusammen.
Genau. Ich würde sagen, das ist auch so nach Millennium Pro, wo sie ja herkommt, ist das, glaube ich, auch so ihre zweite Heimat.
Ja, definitiv. Und von daher ist es halt, wäre das natürlich am sinnigsten. Wusste gar nicht, dass die verletzt ist.
Der das, hatte bei der letzten oder vorletzten Show, als sie gegen Mio Momo antreten sollte, hat sie gesagt, dass sie verletzt ist und ich glaube, ein halbes Jahr oder so ausfällt.
Stimmt, das ist auch was Schlimmeres, ja.
Ja, ich glaube, Kreuzband oder so ein Kram halt.
Ja.
Ah, mies.
Und, ja. Genau.
Fast so ähnlich verletzt wie ein anderer Wrestler, der 20 Jahre älter ist und jetzt in die WWF zurückgekehrt ist.
Never skip a Triceps Day.
Ja, genau. Ja, aber lassen wir das. Ja, dann kommen wir auch schon zum Main Event, würde ich sagen. West Coast Pro Title. Genau, das West Coast Pro Title Match. Der Challenger Alpha Zoe verteidigt gegen Starboy Charlie. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl in der in dem YouTube-File, da gab es ja ungefähr dreimal dieses Hype-Video dazu, Alpha Zoe gegen Starboy Charlie. Und mir kam es so vor, als ob Starboy Charlie so ein bisschen, ja nicht heelisch direkt, aber so ein bisschen so cocky, überheblich schon rüberkam. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt mir nur einbilde.
Ja, kann ich nachvollziehen.
Ja.
Mach du erst, Sebastian, sorry.
Ich würde sagen, ich glaube, man wollte da vielleicht auch ein bisschen Zweifel streuen. Also man wollte vielleicht so ein bisschen so subtil in den Kopf pflanzen, so, ja, vielleicht verliert er ja, weil er es leicht nimmt oder so, ne?
Ja, okay,
ja. Und die hatten ja auch ein Match beim West Coast Cup, Starboy Charlie gewonnen hatte und genau. Was Sue ja nicht so gut fand. Ich muss sagen, Su, da siehst du einfach, man hat den jetzt quasi ein Jahr lang konstant aufgebaut und er ist jetzt zurecht da, wo er ist. Und ich muss sagen, das war mein Match of the Night. Weil erstmal aus dem Fakt, du hast diesen West Coast Titel. Das erste Mal, seit Charlie ihn hat, ist er jetzt bei der dritten Verteidigung oder vierten Verteidigung, ist der jetzt endlich mal Main Event. Vorher war ja immer Chris Hero im Main Event. Und das ist erstmal wichtig. Und was mir da sehr gut gefiel, war, dass du mit Alpha Zoo im Vergleich zu den anderen Gegnern von Charlie einen absoluten Kontrast hattest. Weil das ist ja kein Chris Bay oder kein Jack Hartwheel. Der ist halt das Gegenteil.
Ja, es war das erste Mal, dass er halt einen Gegner hatte, der ihm körperlich sehr überlegen war.
Genau, und das hast du halt wunderbar in dem Match aufgespielt tatsächlich. Ne? Also, das war sehr gut gemacht, weil so hat eigentlich Großteil des Matches den eigentlich rumgeworfen. Und mit rumgeworfen meine ich auch rumgeworfen.
Du hast recht auf jeden Fall. Ich muss aber sagen, es hat für mich irgendwie so zu 100% nicht ganz geklickt. Ich kann nicht mal genau sagen,
wie. Kann ich aber verstehen.
So. Aber es hat so. Also ja, es war ja jetzt weit entfernt davon, schlecht zu sein oder sowas halt, ne? Aber es war so 100% hat es nicht so ganz bei mir, ist der Funke so übergesprungen, finde ich.
Kann ich absolut verstehen. Das Ding ist bei mir, was Sebastian schon sagte, es gab nicht den einen Banger.
Ja.
Richtig. Und ich glaube, aufgrund dessen war das das Match, wo ich sage, neben Mendes gegen Masaru, wo ich sage, so, das hat mir von der Story und von dem, was noch danach kam, so ein Gesamtpaket mit am besten gefallen.
Ja.
Ne? Und im Gegensatz zu anderen Matches. Genau, also das ist so das Ding halt.
Ja, das ist eine schlüssige Argumentation, wie ich finde. Wie siehst du das denn, Sebastian? Wie fandst du denn das Match?
Ja, tatsächlich eher bei dir, du. Ich muss sagen, ich habe so ein bisschen auch Probleme gehabt, in dem Match drin zu bleiben eher. Ich glaube, eine Sache, die da erstmal reinspielt, ist die Länge. Ich hatte ja gerade schon gesagt, dass hier einige Matches waren, dann auch hintereinander, die alle über 15 Minuten waren. Ich weiß nicht, ob ich dann gegen Ende nochmal ein Match gebraucht hätte, was dann fast 20 Minuten geht. Also wenn das ein bisschen kürzer gewesen wäre, wäre das, glaube ich, für mich besser gewesen. Plus es war auch so dieses, weil dann so viele der längeren Matches aufeinander waren, vom Pacing her vielleicht eine Sache, wo man sagte, da hätte man vielleicht anders machen können. Dann kam dazu, ich habe ja gerade schon gesagt, ich glaube, man hat dieses Cocky von Starboy Charlie so ein bisschen gemacht, um Zweifel zu sehen, und ich glaube, man hat die Zweifel auch deswegen vielleicht sehen wollen, weil es war eigentlich völlig klar, wer hier gewinnt, in meinen Augen.
Ganz klar.
Und ich hatte auch nie das Gefühl irgendwie, dass da wirklich für mich irgendwie Spannung aufgekommen ist. Das Match war handwerklich, deswegen kann das auch völlig verstehen, wenn Dieter sagt, das war Match of the Night für ihn, weil, stimme ich zu, da waren sehr viele Matches, die je nach Präferenz und so, wo man sagen könnte, das war jetzt für mich Match of the Night, ich würde mal sagen, mindestens 4, wenn nicht sogar 5. Deswegen kann ich auch sagen, das war handwerklich gut, auch sagst mit dem Styles Clash und alles, aber ich war auch nicht so ganz, also mich hat es nicht so ganz emotional abgeholt, ehrlich gesagt. Und ja, deswegen war es für mich auch, ja nicht so eins der ganz guten Matches.
Ja, kann ich nachvollziehen. Also mit diesem Drinbleiben, diesen Fokus, das kann ich verstehen, hatte ich auch so im Mittelteil, aber es war klar, dass Charlie auch gewinnt, aber ich fand es halt gut gemacht, wie er sich dann zurückkämpfen konnte und trotz dieses Gegners, trotz der Statur und des Styles, quasi mit seinen Mitteln zurückkam. Und ich hatte auch so ein bisschen Angst, dass die da jetzt irgendwas mit Charlie gimmickmäßig versuchen wollen. Aber ich brauche jetzt kein Heel-Champion. Wir hatten jetzt mit Titus Alexander, hatten ja. Wir jetzt 371 Tage so einen Champion.
Ja, ist richtig.
Ja, du brauchst jetzt wieder einfach gerade nach Titus Alexander, wie ich schon sagt, so einen klaren Face-Champion. Gut, ich glaube, an dem Face-Status von Starboy Charlie müssen wir dann im Aftermath nicht mehr dran zweifeln.
Nee.
Weil es war dann nämlich so, gab dann erst noch so ein bisschen so halt, ich sag mal fast schon Trash-Talking nach dem Match, so ein bisschen halt von Charlie auch so, ja, du hast dir halt gesagt, also dann off-Mic dann halt nur so quasi so ein bisschen gesagt, so ja, ne, du hast ja, das hatten sie ja auch im Pre-Dings gesagt, dass halt Alpha so gesagt hat, hier, du bist für mich kein richtiger Champion oder sowas halt, weil du da damals im Match gegen mich dann da halt irgendwie so die Advantages genommen hast mit meiner Rippenverletzung. Und jetzt hat Charlie gesagt, so, ja, ich hoffe, ich habe dir jetzt halt hier bewiesen, dass ich jetzt hier doch ein würdiger Champion bin. Dann gab es ein Handshake und dann wurde Charlie hinterrücks geblindsided von Kevin Blackwood, der im Prinzip bei West Coast Pro der Superheel ist. Und wurde von hinten attackiert. Und Kevin Blackwood meinte noch so, ja, komm, hier einfach so, mach mit. So hat kurz überlegt und war dann so, nee, fuck it, und ist raus dann halt. Also hat dann auch nicht den Safe gemacht für Charlie, aber hat auch Blackwood halt nicht gejoint in den Beatdown quasi. Ist dann einfach abgehauen. Ja, und dann kam ein Moment, den wahrscheinlich niemand hat kommen sehen, the hell froze over. Es war nämlich Titus Alexander, der große Rivale von Starboy Charlie, oder die beiden großen Rivalen untereinander, der dann den Safe gemacht hat für den Starboy und Kevin Blackwood vertrieben hat.
Yes. Und da bin ich gepoppt, Alter. Also, ich find's gut, dass man's gemacht hat, vor allem gegen Blackwood, weil Blackwood und Alexander ja auch ein Tech-Team waren und so.
Ja.
Aber Alexander muss jetzt nach dem Titelverlust einfach was Neues machen.
Ja, von daher ist auch, also ich hatte nicht so die Zeit zum Poppen dafür, weil ich war so überrascht einfach so, weil ich war so voll perplex, so irgendwie so, oh, wir sehen gerade Alexander und, also so fast schon geschockt quasi, oh, wir sehen Titus Alexander und Starboy Charlie in einem Ring zusammen und die schlagen sich nicht die Köpfe ein. Das war schon so ein skurriler Moment und dann hält Alexander ihm die Hand hin. Starboy zögert erst, man denkt so, okay, vielleicht fällt es auch. Und dann gibt's einfach die Umarmung. Das war dann schon irgendwie ein cooler Abschluss für die Show, fand ich.
Ja, das komplett. Stimmt. Und ich glaube, deswegen spielt das Aftermath in meine Matchbewertung auch sehr viel rein. Weil das
kann natürlich sein.
Weil ich, da war ich halt drin, weißt du?
Ja.
Ich gucke jetzt, da ist seit 2022 gucke ich jetzt West Coast Pro und ja, die beiden waren eigentlich immer da. Und auch immer gegeneinander in der Zeit. Und vor allem Dings immer mit dem Titel Alexander. Und von daher war das sehr, sehr gut. Und hat mir einfach sehr gut gefallen.
Ja, ich finde das schon irgendwie krass. Ich finde das schon irgendwie krass, wenn man sagt, das ist ja bei mir ähnlich, dass man sagt, die waren schon immer da und damit stehen die ja auch so ein Stück weit für die Liga. Und die sind einfach beide nach 2000 geboren.
Das ist crazy, ne?
Alexander einer, auch?
Ja, Alexander ist Jahrgang 2000.
Alter.
Alexander ist 27.09.2000, also der wird jetzt dieses Jahr 24 und Starboy Charlie wird dieses Jahr 21. Der wird übermorgen 21.
Eieiei.
Also die sind zusammen 45. die sind zusammen, glaube ich, jünger als Vinny Massaro, kann das?
Vinny Massaro ist genau für uns
jetzt. Ist 45, ja.
Die sind zusammen sind sie so alt wie ein gewisser anderer Wrestler, der vor kurzem in die Fett zurückgekommen ist und sich jetzt verletzt hat.
Junge! Was hat er hier getan?
Nee, aber ja, war ein cooler Abschluss. Ich bin mal gespannt, wie es das jetzt weitergeht. Vielleicht, also naheliegende wäre natürlich erstmal, dass vielleicht auch Blackwood als nächsten Challenger ist. Vielleicht dann auch erstmal ein Tag-Team-Match, Titus und Starboy gegen Blackwood und X. Vielleicht läuft es auch nochmal auf ein Rematch hinaus von Blackwood, nicht von Blackwood, von Titus und dem Starboy. Also dann so ein, ich sag mal, faceigeres Match gegeneinander oder dann halt ein Match ohne Animositäten gegeneinander sowieso. Oder vielleicht ist es auch einfach nur eine Finte von Titus Alexander und bei der nächsten Show turnt er gegen Starboy, wovon ich jetzt nicht ausgehe und ich auch nicht hoffe. Nee.
Das wäre halt, du, dann hättest du diesen Moment nicht so aufspielen müssen.
Ja, ist richtig.
Und wie gesagt, was will Alexander jetzt quasi noch machen als hier ohne Titel? Er ist jetzt The Franchise und dieses The Franchise-Gimmick, also er ist West Coast Pro und das kannst du am besten als Tweener, als Babyface, funktioniert das für mich viel besser als Heel, wenn du Face of a Company sein willst. Was er jetzt zusammen mit Charlie einfach ist.
Ja, ja, korrekt. Ja, ich glaube auch nicht, dass es passiert, aber dadurch, dass es Wrestling ist, ist das so eine kleine Fußnote, die man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten muss.
Ja, ist richtig.
Allein damit man halt sagt, wir haben es kommen sehen.
Ja, genau, da habe ich mittlerweile auch, ich bin ja auch der Erste, der so einen Quatsch immer macht und leider oft recht hat.
Ja.
Grüße gehen raus an Evil und den Bullet Club.
Ja, man ist ja auch einfach durch irgendwie 15, 20 Jahre, wie auch immer, Wrestling-Fandom, ist man auch einfach, und auch WWE gucken und sowas, oder Mainstream-Wrestling, ist man bei sowas auch einfach ja vorgeschädigt, leider.
Genau. Evil sagt dir immer noch, dass er zum Bullet Club geht in deinen Träumen, Drew.
Naja.
Und, genau, also ich hoffe, dass das jetzt dann dabei bleibt, also mit dem Faceturn und dass Alexander dieses Franchise-Ding hat, finde ich auch einfach cool und passend zu ihm, zu der Attitude, zum Look. Das ist schon cool. Und was für ein geiler Spitzname ist bitte Demon Dragon? Ja, Denim Dragon.
Das ist richtig.
Einfach in Latzhose wresteln.
Es ist schon geil. Und wenn dann die Straps down kommen, so wie bei Kurt Angle damals, nur von der Latzhose, das hat schon was.
Auf jeden Fall.
Ich frage mich nur, warum der Starboy bei Cage Match eine Wertung von 5,9 hat. Also finde ich viel zu wenig.
Das verstehe ich aber auch nicht.
Das, ja, I don't know.
Na, komm, Grüße gehen raus an die aktuelle Smackdown-Ausgabe. gut.
So, das war's auf jeden Fall zu der Show, was ich noch gerne sagen muss. Wir haben eben über die Show gesprochen. Sie ist die Show in Los Angeles, die große. Die ist nicht im April, die ist jetzt am 18.02.
Februar habe ich auch gerade gesehen, als ich nachgeguckt habe.
Im Don Quixote Event Center.
Ja, da war auch die Monster-Show.
Ah.
Ja, also, das ist die gleiche. Soll die da wieder eine Card vorlesen?
Ich habe sie hier auch offen, aber du kannst sie gerne vorlesen.
Ich finde den Namen sehr Matches. Schön, möchte ich übrigens sagen.
Ja, Anne, natürlich muss man eine Show, die in Los Angeles ist, nach einem Red Hot Chili Peppers Titel benennen. Natürlich.
Anne, ja, aber weißt du, das ist der Unterschied. Bei West Coast Pro heißt die Show Under the Bridge. Und bei all der Bio Deep House ist das der Veranstaltungsort unter der Brücke. Das sind so die Unterschiede.
Das sind die Unterschiede, ja. Ja.
Also bei Cage Match stehen jetzt gerade nur drei Matches. Genau. Mio Momomo und Takumi Uroa gegen Queen Aminata und Trish Adora.
Nice.
Jacob Fatu, Lee Moriarty und Leo Rush treffen auf Los Vipres und Fragezeichen. Jay, Tu, Mattioli, Jaguar, Montoya, Lazarus und Lil Cholo treffen auf Ismael Warren, Jaya Jewel, Keita Mori und Vinny Massaro. Und,
also die Rookies und Vinny Massaro.
Genau. Und wir haben Adrian Crest gegen Chris Hero.
Let's go.
Was hoffentlich nicht der Main Event wird, nur weil da Chris Hero drin ist.
Kommt wahrscheinlich so ein bisschen drauf an, was dann das Titelmatch ist von der Show, aber sinniger wäre es dann schon auf jeden Fall das Titelmatch, egal was es wird.
Lil Shono ist doch der bei Lucha Underground in mehreren Rollen gestorben ist, oder?
Ja, korrekt.
Hier, der Mr. Cisco und wie hieß er noch genau, in dem Mr. anderen? Cisco,
ja, ja.
Ballas Suerte, glaube ich, ne? In
ja,
diesem
genau.
Komischen Reptilien-Tribe da. Ja,
ja genau. Das ist er.
Ich glaube, würde man heute noch mal so einen Lucha Underground Rewatch machen. Erstmal, ein Großteil der Leute kannst du heute nicht mehr gucken.
Ja.
Und ja, ich glaube, du würdest da so viele Sachen sehen, die ich glaube, jetzt in den 5 Jahren auch nicht mehr so gut, nicht 5 Jahren, mittlerweile 10 Jahren. Zehn Jahre.
Aber bei anderen
Leute.
Sachen auch. Also, ich glaube zum Beispiel, wenn ich heute viele der NXT Takeover-Shows sehen will, die ich damals echt cool fand, ich glaube, die fände ich heute nicht mal beim Ansatz so gut.
Das auf jeden Fall.
Ja. Geht mir ja auch so. Nur WCW finde ich immer gleich.
Also WCW im Jahr 2000, das ist halt zeitlos scheiße. Das ist halt, weißt du, das war halt noch nie gut, das ist nicht gut, das wird auch nie gut sein.
Fand ich damals schon mit 7 scheiße.
Ist halt auch eine Form der Beständigkeit, ne? Das ist halt nicht schlecht gealtert, weil es halt nie gut war.
Das ist the worst there is, the worst there was, the worst there ever will be.
Und irgendwann taucht noch Bill Goldberg in deinem Traum auf.
Also Gimmicks wie Mike Awesome Fat Chick Thriller oder so, die sind halt zeitlos scheiße.
Die sind halt zeitlos scheiße, absolut.
Wie sind wir jetzt mit von West Coast Pro auf WCW 2000 gekommen? Das
ja, gut.
Auch
ja.
Nur im Catch-Club ja. mit einem random Dealer.
Ich hab keine Ahnung.
Ja. Oh. Aber genau, also die nächste Show dann ja auch schon quasi in 2 Wochen.
Ja, auch wieder im Catch-Club.
Genau, Sonntag in 2 Wochen dann die große LA-Show. Also was du gerade vorgelesen hast, die Card klingt schon mal echt ganz cool eigentlich.
Auf jeden Fall.
Ich wollte noch was sagen, ich glaube, das haben wir jetzt noch gar nicht gemacht. Ich wollte noch was zur Show overall sagen.
Ja,
also,
bitte.
Wie ich die Show so overall gefunden habe.
Ja, bitte.
Also ich fand, das haben wir ja, glaube ich, da sind wir uns, glaube ich, einig, dass jetzt kein so Überbänger dabei war. Ich habe ja auch schon gesagt, dass einige Matches für mich ein bisschen lang waren. Aber es war auch nichts wirklich Schlechtes dabei. Es waren viele recht gute Matches dabei. Ich finde, und das klingt jetzt falsch, aber ich erkläre gleich kurz, was ich das meine. wenn man das mit den letzten drei Shows vergleicht, finde ich, war sie in ganz großen Anführungszeichen schwächer. Aber wenn ich mir meine andere Bewertung bei West Coast angucke, war das durchaus eine Standard-West Coast-Show. Also ich wäre hier so bei 7 von 10. Die anderen Shows, die letzten drei waren halt 8, 8 und 9, also die waren halt auch richtig, richtig gut. Aber wenn das halt so der Standard von der Promotion ist, dann sieht man schon auch, was da für eine Qualität hinter ist, finde ich. Und ja, also ich fand die, wie gesagt, nicht so gut die letzten Shows, aber ich fand sie trotzdem immer noch gut. Also wenn ich so in Schulnoten wäre, dann wäre das immer noch eine 2 minus oder so.
Wenn eine der schwächeren Shows in Anführungszeichen von denen eine 7-Punkte-Show ist,
Ja.
dann bist du dir halt über den Standard auch klar, ne? Dann ist es halt, ne?
Das ist richtig.
Dann ist okay, was du hier erwarten kannst, ne? Dann
Ja.
ist es auch, dann ist es auch in Ordnung. Nee, also West Coast für mich auch immer halt so ein Ding. Da war keine Show bis jetzt von denen, die ich gesehen habe, wo ich sagen will, okay, die war halt irgendwie ein Ausfall, die war eine Enttäuschung, die war schlecht, die waren alle mindestens gut. Und das ist halt für mich auch so ein Ding, wenn ich eine West Coast Show gucke, dann weiß ich immer, ich krieg was Gutes geboten, ich krieg immer einen coolen Mix aus lokalen Leuten, mit ein bisschen Leuten von außerhalb, mit ein bisschen Leuten aus Japan. Und dann bin ich zufrieden.
Ja, das ist auch, wenn ich gucke auch gerade, wenn ich in die Datenbank gucke. Ich habe bislang über 30 West Coast Shows gesehen und die in Anführungszeichen schlechtesten Shows, da waren dann mal 4 Shows bei, denen ich 6 von 10 gegeben habe. Und das war das absolut untere Ende. Also das zeigt dann schon, dass hier einfach eine hohe Grundqualität ist.
Definitiv.
Yes.
Wunderbar. Ja, dann in diesem Sinne, ich bedanke mich vor allem bei unserem Special Guest Sebastian und dann auch noch natürlich bei Dieter, der dann noch spontan dazugestoßen ist.
Sehr gerne.
Sehr gerne.
Und das war's von uns mit West Coast Pro Ill-Mannered. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal zu einer weiteren Ausgabe des Catch Clubs in eurem Podcatcher eurer Wahl. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.